Leadership, Karriere und Selbstentwicklung. Und das ganz ohne People-Pleasing. Geht nicht? Doch selbstverständlich. Hol dir spannende Einblicke und interessante Denkanstöße bei People-Pleasing AD, dem Podcast für Leadership und Karriere mit Sanftmut und Stärke. Ich bin Verena. Komm, legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von People-Pleasing AD. Heute wird es richtig bedeutsam, denn es geht um eine bahnbrechende Kommunikationsweise, der völlig ohne Berechtigung sehr viel Skepsis entgegengebracht wird. Das ist die gewaltfreie Kommunikation oder wie ich sie lieber nenne, die empathische Kommunikation. Du hast vielleicht schon von der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg gehört. Viele denken dabei an eine etwas künstlich anmutende, fast schon überhöfliche Art zu sprechen. Aber darum geht es nicht. Tatsächlich ist gewaltfreie Kommunikation ein unglaublich kraftvolles Werkzeug. Ein Werkzeug, um klar, selbstbewusst und wertschätzend zu kommunizieren. Und das sowohl mit anderen als auch mit sich selbst. Denn wie ich schon des Öfteren hier in meinem Podcast betont habe, gute Kommunikation beginnt immer bei uns selbst. Und genau das schauen wir uns heute an. Du erfährst, wie du durch empathische Kommunikation nicht nur nach außen, sondern auch nach innen klarer und verständnisvoller wirst. Wir klären, inwiefern gewaltfreie Kommunikation nicht so sehr eine Frage der richtigen Technik ist, sondern vor allem eine Frage des richtigen Mindsets. Und schließlich erhältst du ganz konkrete Hinweise, wie du auf Basis einer bestimmten Fragetechnik und einem bewussten Perspektivwechsel mit ein klein wenig Übung gleich viel authentischer und souveräner kommunizieren kannst. Machen wir es etwas konkreter, indem wir einfach mal in eine typische Arbeitssituation hineintauchen. Im Teammeeting fällt dir ein Kollege wiederholt ins Wort. Die Frage ist, wie reagierst du? Vielleicht ärgerst du dich innerlich oder du denkst, ach egal, was soll ich jetzt schon großartig sagen? So oder so, ein ungutes Gefühl bleibt. Warum aber fühlt sich das so unangenehm an? Ich frage mich, ob es nicht vor allem die Erkenntnis ist, irgendwie bin ich richtig unfähig, darauf adäquat zu reagieren. Entweder wir fressen es in uns hinein und ärgern uns zunächst über den Kollegen und später über uns selbst, oder wir reagieren im Außen unverhältnismäßig ruppig oder schnippisch. So richtig klar für sich selbst einstehen, das fällt den allermeisten Menschen in solchen und ähnlichen Momenten doch eher schwer. An diesem kleinen Beispiel siehst du bereits, worum es mir in dieser Folge zentral geht. Zu verdeutlichen, dass das Thema gewaltfreie Kommunikation bereits mit dem beginnt, was in unserem Inneren passiert. Und das, bevor wir überhaupt den Mund aufmachen. In dieser Folge zeige ich dir also, wie du nicht nur mit anderen, sondern auch mit dir selbst empathischer sprichst und wie du dich dadurch selbst in den Stand versetzt, im Außen souveräner und klarer zu kommunizieren und damit überhaupt erst die Wirkung zu erzielen, die du beabsichtigst. Bist du bereit? Dann lass uns mal loslegen. Zunächst mal stellt sich die Frage, woher der Begriff und der Ansatz gewaltfreie Kommunikation kommt und warum dies heute relevanter denn je ist. Marshall Rosenberg hat das Modell der gewaltfreien Kommunikation in den 1960er Jahren entwickelt. Er war stark inspiriert von der humanistischen Psychologie nach Carl Rogers. Der zentrale Gedanke dabei war, jeder Mensch trägt bereits die Fähigkeit zu Wachstum und Veränderung in sich, wenn er sich in einem empathischen Umfeld bewegen kann. Ein weiterer Einfluss war Mahatma Gandhi und seine Philosophie der gewaltfreien Widerstandsbewegung. Gandhi zeigte damit, dass Klarheit und Mitgefühl keine Gegensätze sind, sondern gemeinsam die stärkste Form der Kommunikation ergeben. In den 1990er Jahren trat das Konzept der gewaltfreien Kommunikation seinen weltweiten Siegeszug an. In Mediationen, in der Führungskräfteentwicklung und in sozialen Bewegungen. Heute ist es aktueller denn je, weil es nicht nur darum geht, höflich zu sein, sondern in einer zunehmend polarisierten Welt echte Verständigung zu ermöglichen. Und das im Job, in Beziehungen und auch im gesellschaftlichen Diskurs. Schauen wir uns doch mal das Ganze etwas genauer an. bei gewaltfreier Kommunikation. Da denken doch viele erstmal an weichgespültes Reden, an ein übertrieben freundliches "Ich verstehe dich aber" oder daran, dass man immer harmonisch bleiben muss. Doch das ist ein großes Missverständnis. Gewaltfreie Kommunikation bedeutet nicht, dass du Konflikten aus dem Weg gehst oder es allen recht machst. Es geht darum, klar zu kommunizieren, ohne andere oder dich selbst zu überfahren. Marshall Rosenberg hat das Modell der gewaltfreien Kommunikation mit 4 Schritten entwickelt. Erstens, Beobachtung. Was ist tatsächlich passiert, ohne es zu interpretieren? Zweitens, Gefühl. Was fühle ich dabei? Drittens, Bedürfnis. Welches Bedürfnis steckt dahinter? Viertens, Bitte. Wie kann ich mein Bedürfnis klar formulieren, ohne zu fordern? Das klingt doch einfach, aber in der Praxis ist es eine Herausforderung, vor allem wenn wir selbst emotional sind oder uns nicht sicher fühlen. Deshalb ist mein Ansatz von innen nach außen. Wie wir mit anderen sprechen, hängt davon ab, wie wir mit uns selbst sprechen. Wenn du nämlich innerlich streng mit dir bist nach dem Motto, warum habe ich das wieder nicht gesagt, wirst du auch nach außen hin gehemmt sein oder übertrieben reagieren. Wenn du dir selbst Empathie entgegenbringst im Sinne eines, okay, ich war in dem Moment verunsichert, was brauche ich, um es nächstes Mal klarer zu sagen, wird es dir auch leichter fallen, mit anderen klar zu sprechen. Halten wir also fest, gewaltfreie Kommunikation ist keine Technik, sondern mehr eine Haltungsfrage. Ein entscheidender Punkt in der gewaltfreien Kommunikation ist die Art, wie wir zuhören, und zwar anderen Menschen und uns selbst. Marsha Rosenberg unterscheidet hierbei 2 grundlegend verschiedene Sprach- und Denkweisen. Das ist einmal die von ihm so benannte Wolfssprache. Die ist dominant, bewertend, anklagend und schuldbezogen. Zum anderen ist es die Giraffensprache. Sie ist empathisch, bedürfnisorientiert, offen und verständnisvoll. Und das gilt nicht nur für das, wie Menschen sprechen, sondern auch für die Art und Weise, wie sie sich selbst und anderen zuhören. Schauen wir uns mal die Wolfssprache genauer an. Wenn wir schuldbezogen nach innen hören, klingt das so. Warum habe ich das nicht besser gemacht? Ich bin einfach nicht schlagfertig genug. Oder ich bin viel zu nachgiebig, das muss aufhören. Wenn wir schuldbezogen nach außen hören, denken wir vielleicht, mein Kollege unterbricht mich immer, typisch, der respektiert mich nicht. Oder mein Chef lobt mich nie, der schätzt meine Arbeit nicht. Das geht auch anders. Jemand, der mit dem verständnisvollen Giraffenohr in sich selbst hineinhorcht, der wird sich zum Beispiel eingestehen, ich merke, dass ich mich unsicher gefühlt habe. Warum war das so? Welches Bedürfnis wurde nicht erfüllt? Oder ich bin gerade frustriert, weil ich mir immer vom Kollegen so ins Wort fallen lasse. Vielleicht brauche ich ein paar konkrete Jokersätze, wie ich ihm gegenüber meine Grenzen besser kommunizieren kann. Nach außen kann ein verständnisvolles Ohr zum Beispiel Folgendes wahrnehmen. Mein Kollege hat mich unterbrochen. Vielleicht wollte er seine Idee schnell mal loswerden. Ich kann ihm trotzdem signalisieren, dass ich meinen Punkt noch fertig machen möchte. Oder mein Chef lobt mich nicht. Vielleicht ist das nicht seine Art zu kommunizieren. Aber ich kann trotzdem mein Bedürfnis nach Wertschätzung erkennen und schauen, wie ich es anders erfüllen kann. Vielleicht frage ich ihn einfach mal gezielt nach Feedback. Du merkst sicherlich, dass der Unterschied zwischen der Wolfs- und der Giraffensprache ganz erheblich ist. Wenn wir mit der Wolfssprache hören, sehen wir entweder uns selbst oder andere als Schuldige. Das führt zu Frust, Unsicherheit oder Ärger. Mit der Giraffensprache hingegen erkennen wir viel besser unsere eigenen Bedürfnisse und können auf dieser Basis klare, souveräne Gespräche führen, ohne Drama und mit viel Empathie und Verständnis für uns selbst und andere. Im nächsten Schritt geht es jetzt darum zu schauen, warum es so wichtig ist, unsere in bestimmten Situationen erlebten Gefühle als Wegweiser für unsere Bedürfnisse zu begreifen. Nochmal zum Mitschreiben. Unsere Gefühle, zum Beispiel der erlebte Ärger, die Enttäuschung oder die Aufregung, Das sind nichts anderes als ein Schlüssel zu unseren unerfüllten oder im besseren Fall zu unseren erfüllten Bedürfnissen. Nehmen wir mal an, du fühlst dich irgendwie gehetzt. Das könnte ein Hinweis dafür sein, dass dein Bedürfnis nach Ruhe oder Selbstbestimmtheit beeinträchtigt ist. Bist du vielleicht enttäuscht, könnte es sich um das Bedürfnis nach Verlässlichkeit oder Zugehörigkeit drehen. Frage dich also in schwierigen Momenten, welches Gefühl empfinde ich in diesem Moment? Welches Bedürfnis steckt hinter meinem Gefühl? Und mit welcher Strategie könnte ich dieses Bedürfnis nun erfüllen? Manchmal geht es auch darum, beim anderen besser zu verstehen, was sich hinter ihren oder seinen Bedürfnissen genauer verbirgt. In diesen Momenten empfehle ich dir, einmal die sogenannte Gegenteilmethode auszuprobieren. Mit dieser Methode entdeckst du, was wirklich hinter den Vorwürfen des anderen stecken könnte. Das ist deshalb sehr wertvoll, da wir allzu oft in Konflikten im Gesagten der anderen Person nur den Vorwurf heraushören. Und darauf reagieren wir dann in einer Verteidigungshaltung, nicht selten im Sinne eines Angriff ist die beste Verteidigung. Um wie viel smarter ist es doch, wenn wir in einem vermeintlichen Vorwurf des anderen dessen unerfülltes Bedürfnis heraushören können. Eine einfache Methode, um das herauszufinden, ist dann die Gegenteilmethode. Frage dich dabei, was hätte wohl die Person gerne von mir? Was ist das Gegenteil des Vorwurfs? Mache ich dazu mal ein paar Beispiele. Nehmen wir an, die andere Person sagt Folgendes: Du hörst mir nie zu. Anstatt jetzt einen Vorwurf zu hören, kannst du doch mal Folgendes in Erwägung ziehen. Möglicherweise bedeutet das übersetzt so etwas wie: Ich brauche Gehör und Aufmerksamkeit. Oder die Aussage lautet: Du bist immer so ungeduldig. Interpretiere das doch als ein: Ich brauche mehr Ruhe und Zeit. Oder schließlich das vielgehörte: Immer muss ich alles alleine machen. Das könnte im Kern heißen: Ich brauche Unterstützung und Verlässlichkeit. Wenn du also Vorwürfe so hörst, wird Kommunikation sofort einfacher, wenn du nicht auf den Angriff reagierst, sondern das eigentliche Bedürfnis dahinter erkennst. Mein Tipp für deine Alltagskommunikation lautet somit: Wenn dir jemand etwas vorwirft, frage dich, welches Bedürfnis könnte dahinter stecken und was wünscht sich diese Person gerade von mir? Damit kommen wir zum nächsten Punkt. Was passiert, wenn zwei Menschen dasselbe Bedürfnis haben, aber völlig unterschiedliche Strategien, um es zu erfüllen? Denn oftmals entstehen Konflikte gar nicht mal so sehr auf der Bedürfnisebene, sondern vielmehr auf der Strategieebene. Auch hierin liegt eine wichtige Erkenntnis der gewaltfreien Kommunikation. Nehmen wir einen weiteren Klassiker als Beispiel: der Feierabendkonflikt in einer Beziehung. Stell dir vor, zwei Ehepartner haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ein entspannter Feierabend aussehen könnte. Person A denkt sich: Och, ein Glas Wein, auf dem Sofa entspannt, nicht reden, einfach mal abschalten. Person B wiederum möchte den Feierabend gemeinsam verbringen, sich austauschen und über den Tag sprechen. Auf der Strategieebene gibt es also einen Konflikt. Person A will Ruhe, Person B will Verbindung. Wenn wir nun tiefer schauen, geht es einfach um das jeweils berechtigte Bedürfnis beider Ehepartner, einen erholsamen Feierabend zu erleben. Nur, dass beide darunter etwas anderes verstehen. Das Problem lautet somit, dass beide einander zuwiderlaufende Strategien haben, um ihr Bedürfnis zu erfüllen. A sucht Ruhe und Alleinsein, B das Gespräch und den Austausch. Wenn beide nun realisieren, dass sie keinen Konflikt auf der Bedürfnisebene haben, sondern nur unterschiedliche Strategien, lässt sich viel leichter eine Lösung finden, die beiden Bedürfnissen gerecht wird. Kompromisse oder Konsenslösungen können darin gefunden werden, dass Person A erstmal 30 Minuten in Ruhe gelassen wird, bevor es in den gemeinsamen Austausch geht. Oder aber man sitzt einfach beieinander, ohne Druck zu reden. Oder aber es gibt das Konzept wechselnder Abende, mal mit dem Fokus auf Ruhe, mal aufs Gespräch. Sobald wir also erkennen, dass wir nicht gegen das Bedürfnis der anderen Person kämpfen müssen, sondern nur eine gemeinsame Strategie finden können, wird Kommunikation im Außen sofort entspannter und lösungsorientierter. Jetzt, wo wir wissen, dass unsere Gefühle uns auf unerfüllte Bedürfnisse hinweisen und dass Konflikte meist auf der Strategieebene und nicht auf der Bedürfnisebene entstehen, schauen wir uns mal an, wie wir diese Erkenntnisse konkret in der Kommunikation mit anderen nutzen können. Denn oft wissen wir, was wir eigentlich sagen wollen, aber es kommt trotzdem nicht so an, wie wir es gemeint haben. Woran liegt das? Die Erkenntnis liegt darin, dass oftmals unsere Worte weniger Verbindung als vielmehr Widerstand erzeugen. In schwierigen Gesprächen entscheiden nämlich schon ganz kleine Unterschiede in unserer Wortwahl darüber, ob unser Gegenüber offen und anschlussfähig bleiben kann oder aber in den Widerstand geht. Wie kannst du also empathische Kommunikation konkret umsetzen? Rosenbergs gewaltfreie Kommunikation sieht hierfür diese 4 Schritte vor. Erstens, Wahrnehmung statt Interpretation. Einer der häufigsten Fehler in der Kommunikation ist, dass wir Interpretation und Wertungen mit Beobachtungen verwechseln. Zum Beispiel, wenn du sagst, du hörst mir nie zu, ist das eine Interpretation. Die Beobachtung wäre, ich habe bemerkt, dass du mich in den letzten 3 Meetings unterbrochen hast. Warum ist das wichtig? Interpretationen lösen oft Abwehr aus. Wer hört schon gern, du hörst mir nie zu? Aber wenn wir eine konkrete Beobachtung aussprechen, ist es für unser Gegenüber viel leichter, diese anzunehmen. Zweitens, Gefühle benennen, ohne zu beschuldigen. Sätze wie du machst mich wütend führen in den meisten Fällen dazu, dass sich das Gegenüber verteidigt. Stattdessen können wir Verantwortung für unsere eigenen Gefühle übernehmen. Sag also nicht anklagend, du hast mich verletzt, sondern sage selbstverantwortlich, ich bin verletzt, weil mir Respekt wichtig ist. Warum ist das wichtig? Sobald du deine Gefühle nicht als Waffe einsetzt, sondern als Einblick in dein Erleben, öffnet das die Tür für ein echtes Gespräch statt für eine Verteidigungshaltung. Drittens, Bedürfnisse klar benennen. Viele Konflikte eskalieren, weil die eigentliche Botschaft nicht klar ausgesprochen wird. Eine unklare Formulierung wäre zum Beispiel folgendes. Ich finde es echt nervig, dass du immer so kurzfristig Dinge auf meinen Schreibtisch legst. Versuche es doch mal mit der klaren Variante. Mir ist Planbarkeit wichtig. Ich brauche mehr Vorlaufzeit, um meine Arbeit gut machen zu können. Wenn du dein Bedürfnis ansprichst, anstatt dein Gegenüber zu kritisieren, steigt die Wahrscheinlichkeit enorm, dass dein Anliegen verstanden wird. Und viertens, eine offene Bitte statt eine Forderung stellen. Es gibt nämlich einen feinen kleinen Unterschied zwischen einer Bitte und einer Forderung. Eine fordernde Formulierung liegt zum Beispiel hier vor. Ich will, dass du mich in Meetings ausreden lässt. Dasselbe bittend formuliert lautet zum Beispiel, können wir uns darauf einigen, dass jeder in Meetings ausreden kann? Warum ist das denn so wichtig? Eine Forderung erzeugt immer auch Widerstand. Eine Bitte gibt deinem Gegenüber die Chance, sich freiwillig darauf einzulassen. Auf jeden Fall gilt es, diesen 4. Schritt nicht ausfallen zu lassen, weil sonst unser Gegenüber unser negatives Gefühl bzw. unser unerfülltes Bedürfnis als letztes, als ungelösten Vorwurf im Ohr behalten könnte. Und das möchten wir doch unbedingt vermeiden. Kommen wir also nochmal abschließend zurück zu meinem Ausgangsbeispiel. Du im Teammeeting mit dem Kollegen, der dir ins Wort fällt. Sprichst du in der Wolfssprache, sagst du, du lässt mich nie ausreden, warum musst du immer so dominant sein? Der Kollege fühlt sich angegriffen und verteidigt sich. Ich wollte doch nur meine Meinung sagen. Stattdessen probiere die empathische Kommunikation mit Hilfe der Giraffensprache. Du sagst, mir ist aufgefallen, dass ich in den letzten Meetings oft nicht meine Gedanken zu Ende aussprechen konnte. Das hat mich frustriert, weil mir ein strukturierter Austausch wichtig ist. Könnten wir darauf achten, dass wir uns gegenseitig ausreden lassen? Im Ergebnis fühlt sich dein Kollege nicht angegriffen und ist eher bereit, auf dein Anliegen einzugehen. Wenn du also deine Worte so wählst, dass sie dein Bedürfnis klar ausdrücken, ohne Vorwürfe zu machen, steigt die Chance auf eine konstruktive Lösung enorm. kommen nun meine 5 Takeaways für eine gewaltfreie, empathische Kommunikation in der Praxis. Erstens, gute Kommunikation beginnt bei dir selbst. Bevor du mit anderen sprichst, höre auf deine eigenen Bedürfnisse und Gefühle. Wenn du erkennst, was dich bewegt, kannst du viel klarer und souveräner im Außen kommunizieren. Zweitens, Konflikte entstehen selten auf der Bedürfnissebene, häufig auf der Strategieebene. Du kannst mit jemandem dasselbe Bedürfnis haben, aber unterschiedliche Wege wählen, um es zu erfüllen. Sobald dir das bewusst wird, fällt es leichter, Lösungen zu finden, die für beide Seiten passen. Drittens, Vorwürfe sind oft verkappte Bitten. Wenn dich jemand angreift oder beschuldigt, steckt oft ein unerfülltes Bedürfnis dahinter. Mit der Gegenteilmethode kannst du herausfinden, was diese Person wirklich möchte und gezielt darauf eingehen. Viertens, deine Worte haben eine Wirkung. Wähle sie bewusst. Interpretationen und Vorwürfe führen zu Widerstand, während Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten ein Gespräch öffnen. Kleine Änderungen in deiner Wortwahl können einen ganz gewaltigen Unterschied machen. Fünftens, gewaltfreie Kommunikation bedeutet nicht, künstlich oder unnatürlich zu sprechen. Es geht also nicht darum, sich eine sperrige, mechanische Sprache aufzuzwingen. Authentizität ist entscheidend. Finde eine Ausdrucksweise, die zu dir passt, aber achte darauf, dass sie deine Bedürfnisse und Grenzen klar kommuniziert. Gerade People-Pleaser dürfen sich also bewusst machen. Gewaltfreie Kommunikation bedeutet nicht, immer sanft oder nachgiebig zu sein, sondern klar, empathisch und in Verbindung mit sich selbst in die Kommunikation nach innen und nach außen zu gehen. Je mehr du lernst, dich selbst empathisch zu verstehen, desto souveräner wirst du in herausfordernden Gesprächen mit anderen sein. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wertvolle Impulse für deine Kommunikation mitnehmen. Und zwar sowohl für die Art und Weise, wie du mit dir selbst sprichst, als auch wie du mit anderen im Außen kommunizierst. Wenn du tiefer in das Thema eintauchen möchtest oder dich fragst, welcher Konfliktlösungsstil dir eigentlich entspricht, dann habe ich etwas für dich. Und zwar biete ich Kommunikations- und Konfliktlösungscoaching an, indem wir damit beginnen, deinen typischen Konfliktlösungsstil zu analysieren. Dafür gibt es ein Worksheet, das du bei mir per E-Mail anfordern kannst. Schreib mir einfach an info@verena-stahl.ch und ich sende es dir gern zu. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, eine Bewertung hinterlässt oder ihn mit jemandem teilst, für den dieses Thema ebenfalls spannend sein könnte. Und denk dran, einfach machen. Der erste kleine Schritt bringt dich bereits weiter. Bleib zuversichtlich und bis zur nächsten Folge von People Pleasing Ade.